Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich denke, wir kennen alle Zeiten des Prüfens, des Abwägens, des Hinterfragens. Und es ist oft auch besser so, dass wir uns diese Zeit nehmen, bevor wir in irgendetwas reinrennen, irgendetwas entscheiden, irgendetwas unterschreiben, irgendetwas wagen, irgendetwas glauben. Vor einer Ehe nimmt man sich die Zeit zu prüfen durch Kennenlernen. Es prüfe, wer sich ewig bindet. Vor einem Hausbau nimmt man sich die Zeit herauszufinden, ob die Finanzen reichen oder ob man einen verlässlichen Bauunternehmer hat. Bevor man einen Gebrauchtwagen kauft, nimmt man sich auch die Zeit, um da ein bisschen genauer zu checken, wie ist der Zustand und wie ist der Gebrauchtwagenhändler. Aber irgendwann liegt dann alles offen da und dann muss man sich auch festlegen mit allem, was dann diese Entscheidung mit sich bringt. Man macht es sozusagen unwiderruflich fest. Es ist ein Prozess vom Unsicher sein hin zu einem Wagnis oder zu einer Überzeugung. Und genau das ist in der Regel auch der Prozess, den wir gehen müssen, wenn es um die Frage des Glaubens geht. Denn beim Thema Glaube geht es um die Frage, wem vertraue ich im Blick auf die Antworten, die wir uns nicht selbst beantworten können. Woher komme ich? Warum bin ich überhaupt hier? Und wohin gehe ich? Das sind keine nebensächlichen Fragen, die sind entscheidend. Und ich bin so bewegt davon zu sehen, dass der Gott der Bibel genau diese Prozesse will, sie sogar fördert und mit denen geht, die er wirklich zum Glauben führt. Glaube wird niemanden von uns in die Wiege gelegt, auch wenn jemand im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Du rutschst nicht einfach so in den Glauben hinein. So aus Versehen, ups, da bin ich jetzt, sitze in einem Gottesdienst. Sondern Glaube beginnt mitten in den Zusammenhängen meines Lebens durch das Eingreifen des souveränen Gottes. Und das so vielfältig, wie wir Menschen nun mal sind. Wir werden zum Glauben geführt. Nicht getrieben, nicht gezwungen, nicht genötigt, aber dennoch an irgendeinem Punkt herausgefordert, uns dann auch zu dem zu äußern, was wir gesehen, was wir gehört, was wir verstanden und erlebt haben. Und das ist das Thema heute auch. Dann ist es Zeit für ein Bekenntnis. Dann muss ich Stellung beziehen. Dann muss ich deutlich machen, wo ich stehe. Und heute sehen wir jemanden, der diesen Prozess durchlebt hat und ihn auch abschließt. Im Johannesevangelium. Ich möchte mit euch zusammen den Text für heute lesen. Der steht in Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Und während ich den Text lese, bitte ich euch, dass ihr dazu aufsteht und wir dem Wort Gottes zuhören, was er festgehalten hat durch den Heiligen Geist in der Bibel. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und stand in der Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Jesus, und so bitten wir dich heute Morgen gemeinsam, dass du uns diese Zeit nochmal nahe bringst, in der du in diesen Raum gekommen bist. und dem Thomas so begegnet bist. Hilf uns zu verstehen, was das für uns bedeutet, was wir lernen können. Bitte dich um deinen Segen. Danke für die Zeit, die du uns schenkst. Amen. Amen. Ich möchte mit euch heute Morgen einfach diesen Prozess mal mitverfolgen, den Thomas erlebt hat. Thomas war bei dem ersten Treffen, das wir vor 14 Tagen hier angesehen haben, nicht dabei gewesen, als Jesus auch durch verschlossene Türen kam und zu den 10 Jüngern gekommen ist. Wir wissen überhaupt nicht, wo er war, aber vielleicht kam er noch am selben Abend doch noch zu den anderen Jüngern. Jesus war bereits weg und dann ist er da. Und dann passiert das, was wir eben gelesen haben. Ich möchte es nochmal lesen. Thomas aber, einer von den 12, genannt Zwillingen, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich nicht glauben. Nochmal, als er die Berichte der Jünger in Bezug auf Jesus hörte, dass er auferstanden sein sollte, wollte er nicht nur glauben, sondern er weigerte sich. Ich werde es nicht tun. Also Thomas ist ein interessanter Typ. Ein Skeptiker. Ein Zweifler. Aufgrund dieser Situation wird er auch Thomas der Zweifler genannt. Der ungläubige Thomas. Meine Frau nennt mich hin und wieder so. Also da hat er einen Stempel weg. Ein Skeptiker, und das ist nicht so der beste Ruf, den man haben kann als Jünger oder als Apostel. Der Name Thomas, der Zweifler, hat einen negativen Unterton, oder? Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so stimmt, ob das richtig ist. Warum? Bevor wir diese Situation noch näher anschauen, erinnern wir uns an eine andere mit Thomas. Zweifel und Skepsis ist nicht alles, was Thomas ausmacht. Und die Beschreibung eines Menschen ist nie korrekt, wenn man immer nur eine Episode aus dem Leben eines Menschen betrachtet und die betont und dann boom, dein Stempel, der Zweifler. Ist nie korrekt. Erinnern wir uns kurz an eine andere Szene, die haben wir auch im Johannesevangelium gelesen, in Johannes 11. In Johannes 11 ist Thomas mit den Jüngern und Jesus auch zusammen und sie erfahren, dass Lazarus gestorben ist. Und daher wollten sie wieder zurückgehen Richtung Jerusalem. Und da sagen die Jünger alle zu Jesus, Jesus, wir können nicht nach Judäa zurück. Sie werden dich töten. Sie wollten dich auch schon mal steinigen. Wir können nicht zurück. Und dann geht das so ein bisschen hin und her. Und wisst ihr, was ausgerechnet Thomas der Zweifler dann gesagt hat? Ich erinnere euch. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Mag sein, dass man den Eindruck gewinnen kann bei Thomas, dass er fast immer eher so die negative Seite von einer Situation betrachtet hat. Also sein Glas war immer halb leer. Immer halb leer, also immer so das Negative gesehen. Er ging immer pessimistisch an die Fragen des Lebens. Der gerade Redende tut das auch, by the way. Es gibt die Optimisten, es gibt eher so die Pessimisten. Aber dennoch ist er an dieser Stelle in Johannes 11 ein total mutiger, ich habe keine Angst vorm Sterben Typ, oder? Ich habe keine Angst vorm Sterben, dann sterben wir mit ihm. Thomas. Er denkt, lass uns das einfach tun. Ich gehöre zu Jesus und wenn er stirbt, sterbe ich auch. Ist derselbe Mensch, der nun hier ein paar Tage später nach Tod, Beisetzung und Auferstehung diese berühmten Worte sprach, die ihm den Titel Thomas den Zweifler einbrachten. Wenn ich nicht sehe, werde ich nicht glauben. Interessant, dass diese Worte so bekannt wurden und nicht die anderen, oder? Johannes, ich hoffe, wir haben das miterlebt, als wir jetzt 3 Jahre dieses Evangelium studiert haben. Er hat in seinem ganzen Evangelium bis hierher den Weg des Unglaubens von Menschen Jesus gegenüber nachgezeichnet. Wir konnten das verfolgen. Die äußerste Steigung war dann in der Kreuzigung. Aber genauso hat Johannes auch immer wieder so als Kontrapunkt dazu den Weg, den Prozess der Bekehrung von Menschen zum Glauben beschrieben. Und der End- und Höhepunkt dieses zum Glauben finden wir nun hier in Thomas, sehr sichtbar. Dieser Thomas, der so mutig mit Jesus sterben wollte, ist hier völlig desillusioniert aufgrund der Geschehnisse um das Kreuz, dass er in dieser Situation tatsächlich zweifelt. Und lass es mich mal so sagen, ich hätte damals auch gezweifelt. Ich bin auch eher so ein Negativdenker, Pessimist, vielleicht du ja auch. Und das sind so Typen, die brauchen diese wichtige Zeit des Hinterfragen-Dürfens. Für Thomas war dieser Prozess hier so entscheidend für den Rest seines Lebens. Lass mich von da mal den ersten Punkt so überschreiben hier. Skepsis ist wichtig auf dem Weg zum Glauben. So ein gesundes Hinterfragen. Also wehe, wenn jemand zu blauäugig da irgendwo reinläuft. Unser Glaube basiert nicht auf Blauäugigkeit. Auf jeden Fall ist das für Thomas hier sehr wichtig. Ja, es gibt auch die, die ohne viel Fragen glauben, das mag sein. Thomas ist nicht einer von diesen Typen. Betrachten wir, was ihn hier skeptisch werden lässt. Wir können zunächst mal festhalten, dass Thomas zu spät kam. Also, er war nicht bei den anderen Jüngern, als Jesus ihnen erschienen ist. Während sie hinter verschlossenen Türen waren, daher heißt es hier in Vers 24, Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwillingen, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und dieses Aber ist so interessant. Dieses nachgestellte Aber, das stellt so einen wichtigen Gegensatz her zu den anderen. Dieses Wort kommt öfter vor in den Kapiteln nach der Auferstehung. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele. Matthäus 28. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Nicht nur Thomas. Lukas 24, 37. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist, als Jesus auf einmal vor ihnen steht. Ja, aber. Dieses Aber. Wer kennt das nicht aus dem eigenen Wortschatz? Alles schön und gut, aber ich kann es nicht glauben. So erging es Thomas an diesem Abend, bei diesem Treffen mit den anderen. Die anderen Jünger nehmen ihn jetzt mit hinein in das, was sie gerade erlebt haben. Sie verbreiteten eine unfassbare Nachricht. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Physisch gesehen. Und hier beginnt alles für Thomas, dieser Prozess. Alles beginnt mit einer Nachricht, eine Information, die er nicht hatte. Eigentlich eine gute Nachricht. Evangelium heißt ja gute Botschaft. Aber das ist sie nur, wenn sie auch wahr ist. Und Thomas sagt, das glaube ich nicht. Der Text legt hier nahe, dass die Jünger ihre Behauptung, dass Jesus auferstanden war, wiederholt dem Thomas gesagt haben. Die Jünger hatten Thomas versichert, dass Jesus auferstanden sei. Das Wort hier, wenn ihr es im Deutschen seht, das Wort sagten, deutet im Griechischen an, dass sie fortgesetzt auf ihn eingeredet haben. Doch Thomas, er war hier. Also, ihr kennt vielleicht so eine Atmosphäre, wo man so richtig intensiv wird. Sie wollten ihn überzeugen, wir haben den Herrn gesehen. Beachtet hier auch an der Stelle nur, by the way, dass sie den Titel Herr, Kyrios steht hier, nicht allein dann gebrauchten, wenn sie zu Jesus sprachen, sondern sie gebrauchten diesen Begriff auch in der Abwesenheit von Jesus. Er war ihr Herr. Wir haben den Herrn gesehen. Sie benutzen diesen Begriff auch, wenn sie über ihn sprach. Das ist eine Nachricht, die es zu überprüfen gilt. Das ist eine Nachricht, die es zu überprüfen gilt bis heute. Und es ist auf jeden Fall eine Nachricht, auf die wir reagieren müssen. Auf einmal kannst du nicht mehr passiv bleiben. Du musst irgendwas dazu sagen. Und Thomas tut das. Er reagiert. Und zwar so. Er aber, wieder mal, sprach zu ihnen. Da haben wir wieder dieses Wort. Aber. Aber. Kann ich mal so sagen, das darf auch mal ausgesprochen werden. Aber. Wir reden hier über Gott. Wir reden von hohen Dingen, von Tatsachen, die wir nicht mal ebenso verstehen. Da müssen wir schon ein bisschen tiefer graben. Dass jemand, der tot war, nun wieder leben soll. Das ist eine dieser Nachrichten, die man nicht einfach so akzeptiert. Das findet nicht jeden Tag statt. Thomas aber sprach zu ihnen. Und Thomas braucht hier noch mehr Zeit. Er hinterfragt, er prüft. Bevor ich nicht die Fakten sehe, sagt er, werde ich nicht glauben. Vers 25. Er sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich nicht glauben. Das ist seine Reaktion auf eine eigentlich gute Nachricht. Nicht glauben bis. Jan, dann erzählen sehr intensiv. Wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagt, bevor ich nicht sehe, werde ich nicht glauben. Das heißt, er war nur mit sichtbaren, klar auf der Hand liegenden Fakten zufrieden. Ich will sehen, sagt er, und ich will fühlen, ich will betasten. Vorher glaube ich nicht. Er bringt hier deutlich zum Ausdruck, dass er nicht glauben wird. Das ist hier ein zweifaches Negativ in der Aussage. Wenn ich nicht, werde ich nicht. Also mehr Verneinung geht nicht. Wisst ihr, was ich mir auch vorstellen kann? Vielleicht hatte er auch Angst vor einer weiteren Enttäuschung. Ich sichere mich oft so ab. Bin eher ein bisschen pessimistisch, um nicht eine neue Enttäuschung zu erleben. Sie hatten alles erhofft von diesem Messias und als er am Kreuz hing, da waren all diese Hoffnungen geplatzt, sie waren enttäuscht und dann wirst du vorsichtiger in Glaubensfragen, oder? Und Thomas ist vorsichtig, nicht noch eine Enttäuschung. Jetzt will ich erst sehen. Was wir sehen ist, Thomas besteht darauf, sinnliche Beweise zu erhalten. Er will sehen, er will berühren und das kombiniert mit einer dogmatischen Erklärung, vorher werde ich nicht glauben. Punkt. Doch das Problem heute ist doch, dass viele gar nicht mehr so ernsthaft fragen wie Thomas. Das ist doch unsere Not, die wir heute haben, wenn wir von Jesus berichten. Wenn jemand so zweifelt, wir sollten aufpassen, dass wir da nicht zu schnell, kennen dieses Zitat aus Jakobus 1, Vers 6, der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die hin und her getrieben wird. Schnell ziehen wir dann so einen Vers raus, wir sollen nicht zweifeln. Aber erstens ist der Kontext in Jakobus 1 dort Gebet, also Gebet im alltäglichen Leben. Und zweitens müssen wir verstehen, dass wir hier an einer grundlegenden Weichenstellung sind für den neuen Bund. Da sind wir hier in Johannes 20. Auferstehung ist nicht Alltag und das braucht eine Begründung, ich brauche eine Sicherheit, ob das wahr ist, was hier passiert ist. Und dennoch möchte ich an dieser Stelle eine Parallele zu mir und auch zu uns ziehen. Darf ich als Christ zweifeln? Schön, dass ihr zustimmt, nickt. Ist doch ein Vorrecht. Wie viele Fragen haben die Psalmisten stellen dürfen? Ihren Zweifel ausgedrückt. KfBler, wer tut denn sowas? Wer hat in einem Moment solch großen Glauben und unglaublichen Mut wie Thomas? Gehen wir mit und sterben? Und nur kurze Zeit später ist er nicht einmal sicher, ob irgendwas davon wahr ist. Wer tut denn sowas? Ich tue sowas. Ich bin über meine Fähigkeit zu zweifeln echt erstaunt. Obwohl ich um die Auferstehung weiß. Das ist ein bisschen anders als bei Thomas. Aber die Fähigkeit zu zweifeln, die ist gut ausgeprägt bei mir. Ich bin überrascht über mich selber. Ich habe gesehen, wie Gott außerordentliche, unfassbare Werke tut in meinem Leben. Wie Gott mich, meine Familie, meine Freunde geleitet hat. Wie er uns immer wieder aus Krisen herausgeholt hat. Wie er diese Kirche durchträgt, jetzt schon über 10 Jahre. Und dann bin ich doch sehr überrascht, wie wankelmütig ich werde, wenn es dann an irgendeiner Stelle nicht so läuft, wie ich denke. Dann kommen Zweifel. Dann beginne ich mich zu fragen, ist irgendwas von all dem überhaupt wahr? Kennst du das? Oh, schön, ein Wir haben einen gleichen Erfahrungshorizont in unserem Glaubensleben. Und die Frage ist doch für uns, kann Gott Zweifler, kann Gott Skeptiker zu Menschen tiefer Überzeugung machen, kann er Thomas wiederherstellen? Und tut er es? Er kann es und er tut es. Er tat es damals bei Thomas, er tut es heute bei denen, die er zum Glauben führt und er tut es bei denen immer wieder, die zu ihm zum neuen Bund gehören. Aber eins ist für uns wichtig, was wir bei Thomas sehen. Das ist der zweite Gedanke für heute Morgen. Wir müssen mit anderen zusammen dranbleiben. Das ist ein Schlüssel. Dranbleiben. Gemeinsam dranbleiben ist wesentlich, um zum Glauben zu kommen und im Glauben zu bleiben. Wie viele geben nur ihre Fragen und ihre Zweifel ab und lieben nur die Diskussion und gehen wieder und bleiben eben nicht dran? Thomas tat das nicht. Er blieb bei den anderen. Ich lese nochmal Vers 26. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und stand in der Mitte und sprach: Friede euch. Warum Thomas am ersten Sonntag nicht dabei war nach der Auferstehung oder an der Auferstehung wird überhaupt nicht erwähnt. Aber eine Woche später ist er mit den anderen Jüngern wieder zusammen. Ich habe mich gefragt: Oh, Thomas, wie ging's denn so in der Woche? Mit deinen Zweifeln, mit deiner Unsicherheit. Jesus hatte verheißen, dass die Jünger ihn nach kurzer Zeit wiedersehen werden. Das sagt er vor seiner Kreuzigung allen Jüngern in diesem Obersaal. Das wurde erfüllt. Aber für Thomas dauerte diese kurze Zeit eine Woche länger. Aber er ist dabei geblieben. Er ist dran geblieben. Bestimmt haben die anderen Jünger Thomas in dieser Woche immer wieder versichert, dass Jesus auferstanden ist. Aber es ist ihnen nicht gelungen, ihn zu überzeugen. Eine Woche. Aber Thomas ist nicht weggegangen. Er ist dran geblieben. Wir wollen uns da einfach drauf den Fokus mal richten. Wir sollten das sehen. 8 Tage sind vergangen und der Skeptiker Thomas immer noch dabei. Immer noch dabei. Er blieb dran, hält die Spannung aus, Zeit vergeht, eine Woche lang. Nach 8 Tagen kommt Jesus tatsächlich erneut zu ihnen. Der Nachzügler Thomas, er hat die wichtige Begegnung vor einer Woche verpasst. Pech gehabt? Nee. Unter ähnlichen Umständen, wieder bei verschlossenen Türen, erscheint Jesus den 11 Aposteln erneut. Steht auf einmal wieder in der Mitte, wie wir das vor 14 Tagen schon gesehen haben, und sagt was? Friede euch. Friede euch. Nun auch dir, Thomas, Friede in deine Zweifel. Friede. Dieser zweite Sonntag war das erste Jubiläum sozusagen nach der Auferstehung des Messias. Und er brachte einen Neuanfang für den Glauben des Thomas. Das ist der dritte Gedanke für heute Morgen. Die Überzeugung kommt durch Christus selbst. Das sehen wir eigentlich immer wieder im Johannesevangelium. Jesus selbst führt zum Glauben. Keine Kirche, keine Eltern, kein Freund. Am Ende ist es Christus selbst, der zum Glauben führt. Vers 27. Da spricht Jesus zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Wie kommen Menschen? Wie kamen wir zur Überzeugung, dass wir es hier mit Wahrheit zu tun haben? Durch den Messias selbst. Bis heute ist das so. Dieser Messias kennt keine Panik, hat keinen Zeitdruck in dem Sinne: Wenn ich jetzt nicht komme, dann geht Thomas in die Irre. Souverän geht der Messias seinen Schafen nach, so wie er sich selbst vorgestellt hat. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe. Warum ist das so wichtig? Ich habe es mal so skizziert. Unser Zweifel braucht Aufklärung. Wir glauben nicht blauäugig. Wer seinen Verstand nicht einschaltet, der kann eigentlich gar nicht glauben. Aber Verstand ist nicht alles. Bei Maria vor dem Grab, als Jesus ihr dort begegnete, haben wir gesehen, wie ihr Glaube wieder erwachte, als Jesus einfach sie mit ihrem Namen angesprochen hat. Sie hörte, der Sinn des Hörens. Bei den Aposteln erweckte er den Glauben wieder durch Sehen und Berühren. Also durch die Sinne. Er forderte Thomas auf, ihn zu berühren. Jesus erweckte den Glauben von Thomas sozusagen durch sinnliche Wahrnehmung. Das, was wir alle so mögen. Ich möchte es fühlen. Ich möchte spüren. Was wir hier auch sehen: Jesus wusste um die Aussage von Thomas, obwohl er physisch die Woche zuvor nicht dabei war. Und das ist diese Gnade dieses Messias, die mich so fasziniert, wie er auf die Zweifel des Thomas reagiert und auf dessen Vorstellung von Bestätigung eingeht. Er sagt genau die Worte von Thomas: Dann tu es. Hier sind meine Hände, hier ist meine Seite. Leg dann das, was du willst. Die Worte des Herrn an Thomas decken sich ziemlich mit den Worten von Thomas an die Jünger, oder? Jesus hatte jedes der von Thomas im Zweifel gesprochenen Worte gehört. und antwortet ihm jetzt auf seine Zweifel. Was ist das für ein gnädiges Entgegenkommen einem Skeptiker gegenüber? Ich lebe jetzt schon lange mit dieser Gnade. Sehr lange. Kann nicht sagen, dass ich vom Grundtyp anders geworden bin. Bin immer noch so ein Na, ihr wisst schon. Der Messias zeigt seine Kennzeichen des Kreuzes. Er lässt diesen Seh- und Tastsinn zu, damit Thomas überzeugt wird. Jesus gewährt einem ehrlich suchenden Thomas, der dran geblieben ist, der in der Gemeinschaft mit den anderen blieb, den geforderten Beweis, um ihn wieder in die Wirklichkeit des Glaubens zurückzuführen. So geht der Messias mit seinen Schafen um. Aber dieser Offenbarung, dieses sich zeigen, ist verbunden mit einer Aufforderung an Thomas. Sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Das war eine ganz direkte Aufforderung zu glauben von dem Messias an Thomas. Es kommt dann die Zeit, die Tatsache der Auferstehung anzuerkennen und sich dann auch zu bekennen. Wir reden nicht nur irgendwie theologisch umeinander, sondern wenn wir die Herrlichkeit gesehen haben, bleibt es gar nicht aus, dass wir reagieren. Und das ist bis heute so. So unterschiedlich Jesus heute Menschen auch begegnet, diese eine bleibt. Klärung bewirkt eine Stellungnahme. Also wer Jesus begegnet, kann nicht neutral bleiben. Er wird immer herausgefordert zu reagieren. Und zwar in Form eines Bekenntnisses. Dann steht die Frage im Raum. Bekenntnis oder Leugnung? Annahme oder Ablehnung? Glaube oder Unglaube? Und Thomas wurde überzeugt. Und wer überzeugt ist, der bekennt sich. Vers 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm, was? Jetzt kommt das Bekenntnis. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Das ist das einfachste und deutlichste Bekenntnis zur Gottheit Christi im Neuen Testament. Diese zwei höchsten Worte, Herr Kyrios, das wird übrigens in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament mit Yahweh, für das Wort Yahweh benutzt, Kyrios, und Gott, Theos, werden im Blick auf die Person Jesu zusammengebracht. Jesus führt Thomas zurück zum Glauben, zum Vertrauen, und was Thomas hier als einer der Apostel erlebt hat, das hat mich an eine Aussage von Jesus erinnert, die er im Gebet vor seiner Kreuzung gemacht hat. Ich möchte euch nochmal in Erinnerung rufen. Johannes 17, Vers 12, als er zu Gott betet, da sagt er ihm, als ich bei ihnen war, also er redet von seinen Jüngern, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Das hat er gesagt. Die, die er retten wird, die führt er zum Glauben. Sie gehen nicht verloren. Thomas sagt, ich glaube nicht, bis ich sehe. Und Jesus kommt und lässt ihn sehen und verliert auch diesen Thomas nicht. Wie schnell sind wir mit anderen durch? Oh, der versteht das nie. Mit dem bin ich fertig. Jetzt reicht's mir aber auch nicht nochmal dasselbe. Nicht so der Messias. Ich habe niemand von denen verloren, die mir der Vater gegeben hat. Ich möchte euch, weil das Jahr jetzt ausläuft, nochmal an die Jahreslosung erinnern. Wisst ihr noch, was die Jahreslosung ist? Die wissen wir im Januar, am Anfang des Jahres, aber am Ende ist es wahrscheinlich durch. Ja, da vorne steht sie, genau, auf der Tafel. Jahreslosung ist, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und es ist so wichtig, dass wir das im Zusammenhang lesen. Das ist nicht alles, was da steht. Vers 38 in Johannes 6. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere. Wir sind vom Vater dem Messias gegeben worden. Und der Messias sagt, ich werde alle, die zu mir kommen, nicht hinausstoßen und ich werde niemanden verlieren, den mir der Vater gegeben hat, sondern ich werde sie auferwecken am letzten Tag. Die Souveränität Gottes in unserer Rettung strahlt gerade so aus diesem Evangelium heraus. Egal wie schwierig und wie lang jemand von denen braucht, um zu verstehen, egal wie skeptisch jemand dem Glauben gegenübersteht, der Messias führt immer wieder zu dem Punkt des Glaubens. Er führt zum Glauben und verliert niemanden von denen, die ihm der Vater gegeben hat. Das ist die Sicherheit, die ich für mich habe. Ich lege für mich nicht die Hand ins Feuer. Meine Sicherheit ist außerhalb von mir begründet, dass er mich rettet, weil er niemanden verliert. Und mit diesem Glauben ist immer ein Bekenntnis verbunden, was man glaubt. Gegen Ende des Johannesevangeliums ist es Zeit, ein Bekenntnis zu formulieren. Mein Herr und mein Gott. So sagt es Thomas und Jesus akzeptiert ohne jedes Zögern diese Anbetung als Herr und als Gott. Er sagt nicht, Thomas, das ist was missverstanden. Nee, eindeutig Herr und Gott. Dieser Apostel konnte nur noch das große Bekenntnis ablegen, mein Herr und mein Gott. Diese Geschichte von Thomas, der Zweifel hatte, endet nicht mit Zweifel, sondern mit Gewissheit, festem Glauben, weil der Messias ihn dahin geführt hat. Und so war es nur noch Zeit für Thomas, dieses Bekenntnis auszusprechen. Soweit wir wissen, hat er dieses Bekenntnis weitergetragen. Er wurde der einzige Apostel, der das Evangelium dann außerhalb des Römischen Reiches predigte. Wisst ihr, bis wohin er gegangen ist? Bis nach Indien. Aufgrund seiner Überzeugung hier ging er bis nach Indien und wurde dort zum Märtyrer. Er starb für dieses Bekenntnis. Und dazu waren alle Apostel bereit, weil sie den Auferstandenen wirklich gesehen haben. Das tust du nicht für eine Lüge, sondern weil sie wirklich das erlebt haben. Schau, diese Aussage, mein Herr und mein Gott, ist der Höhepunkt des Johannesevangeliums. Es ist der Höhepunkt des Glaubens. Nachdem er mit den Beweisen der Wahrheit konfrontiert wurde, gab es keinen Zweifel mehr. Er glaubte. Und diese Aussage in Vers 28, das fasst auch sehr gut das Thema des Evangeliums zusammen. Jesus Christus ist Gott und er ist Herr. Im Johannesevangelium sehen wir Jesus als Gott dargestellt. Thomas war ein skeptischer Mann, der mit dem Beweis von Jesu Auferstehung konfrontiert wurde. Und er bestätigt mit seinem Ausruf, dass Jesus, der Mann aus Galiläa, Gott ist, der sich als Mensch offenbart hat. Das ist Weihnachten. Wir gehen jetzt stark auf Weihnachten zu. Und Johannes sagt, das ist er, das Kind in der Krippe. Als Mensch hat er hier gelebt, aber er ist Gott. Beides. Und so spiegelt sich die Wahrheit, die im ersten Kapitel ausgesprochen wird, in Johannes 1 hier wieder. Und das Wort wurde Fleisch und er wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Herrlichkeit ist das Thema. Ich glaube, wer nicht die Herrlichkeit des Christus sieht, der kann nicht wirklich zum Glauben kommen. Das ist, wer das erlebt hat, der lebt anders. Er ist fasziniert. Und dennoch, das müssen wir noch hören, und dafür nehme ich mir noch ein bisschen Zeit, macht Jesus ihm dann noch was deutlich. Das ist wichtig für uns. Das betrifft uns heute. Jesus deutet an, dass es zukünftig notwendig ist, zu glauben, ohne sinnliche Beweise. Und da sind wir in unserer heutigen Zeit ganz schön kritisch. Oder das macht schwierig, weil wir sind so spirituell und wir wollen irgendwas erfahren, fühlen, sehen, wahrnehmen. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Weil du sinnlich, weil du mich betastet hast, weil du mit deinen physischen Augen gesehen hast. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Da müssen wir kurz drüber nachdenken. Vierter und letzter Gedanke. Was zukünftig für den Glauben von Bedeutung ist. Nun mache ich einen Doppelpunkt. Was denn? Was? Nichts? Ja, nichts sehen ist von Bedeutung, aber das passiert ja automatisch. Achten wir mal auf den Text hier. Jesus wendet sich im ersten Teil seiner Aussage an Thomas. Weil du gesehen hast, weil du gefühlt hast. So, jetzt glaubst du. Und dann wendet er sich an jedermann. Glückselig sind die, ein anderes Fürwort, die, also er meint uns auch damit, die nicht sehen und dennoch glauben. Ich habe Jesus noch nicht gesehen. Hast du seine Wunden gesehen? Scheinbar redet er hier von uns. Weil du Thomas mit dem Sinn des Sehens gesehen hast, glaubst du, zukünftig werden Menschen glauben ohne diese natürlichen Sinne. Das für ein Wunder. Jesus spricht ja einen Segen über alle, die ohne die Hilfe einer sichtbaren körperlichen Manifestation zum Glauben finden. Die sind glückselig, sagt er. Glauben ohne physisch zu sehen. Eine Skepsis wie die von Thomas wird nach der Himmelfahrt nicht mehr durch eine Erscheinung geklärt werden können. Das sagt er hier. Wie denn dann? Wie werden Menschen zukünftig, wenn der Messias nicht mehr auf der Erde ist, zur Erkenntnis und zu einem Bekenntnis kommen? Die Frage schwingt hier im Hintergrund mit. Mit den natürlichen Sinnen nicht mehr. Und wenn wir es noch so sehr wollen und suchen, Jesus ist zurück zum Vater. Wir müssen erkennen nochmal, dass wir im Übergang sind vom Alten zum Neuen Testament, von den Evangelien zur Apostelgeschichte, von der Zeit, in der Gott mit Israel in dieser Welt gewirkt hat, zu der Zeit, in der nun in der Gemeinde wirken wird. Und er sagt, es wird zukünftig anders sein. Glückselig, die nicht sehen und dennoch glauben. Obwohl Jesus den Glauben von Thomas lobt, preist er die glückselig, die durch das Zeugnis der Jünger zum Glauben kommen werden. Ich möchte kurz Petrus zitieren. Er erwähnt das in seinem ersten Brief, in Kapitel 1, Verse 8 und 9. Das schreibt Petrus, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Das sind die Fakten, Leute, das ist doch so. Da ist physisch Tasten nicht mehr drin. Petrus sagt, das ist so. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit, hier haben wir das Wort wieder, Herrlichkeit, widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Woher die Sicherheit? Wie werden wir glückselig? Was sind die, die glückselig sind? Wie soll das zum Glauben kommen geschehen? Wir sehen uns nach wie vor nach sinnlicher Wahrnehmung, nennen es Spiritualität, aber wie kommen Menschen heute zum Glauben? Zwei Dinge. Ich fasse es nur kompakt zusammen, weil ihr wollt ja nachher noch Mittag essen. Das Erste, wie schon durch die ganzen Jahrhunderte hindurch, es geschieht durch das Wort Gottes. Und ich habe hier mal in Klammern gesetzt, für uns heute durch das geschriebene Wort Gottes. Es war schon immer das Wort Gottes. Daher hat Gott auch für unsere Zeit entschieden, dass die wahre Realität von Christus aus Fleisch und Blut in Form eines Buches durch die Jahrhunderte transportiert wird. Mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus im Zentrum dieses Evangeliums, des Buches hier. Jesus betet in Johannes 17, aber nicht für diese allein bitte ich, also nicht nur für die Jünger, sondern auch für die, die durch was? Ihr Wort an mich glauben. Das ist wichtig, dass wir das anerkennen und nicht die sinnliche Wahrnehmung zum Zentrum machen. Benedikt Peters hat mal folgenden Satz gesagt, fand ich sehr wertvoll. Die Bibel ist Gottes Offenbarung. Darum besitzt sie göttliche Autorität. Sie ist wie Gott heilig und deshalb ohne Fehler. So wie wir Gott bedingungslos vertrauen, vertrauen wir seinem Wort. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Ja, wir können Gott gar nicht anders glauben und gehorchen, als dass wir seinem geschriebenen Wort glauben und gehorchen. Wir haben nichts anderes. Und Gott hat festgelegt, durch das geschriebene Wort Gottes Glauben zu wecken, bis zur heutigen Zeit. Mal ganz ehrlich, wir wünschen uns oft, Gott zuerst über die Sinne zu hören, zu sehen, zu fühlen, Glauben sinnlich zu erleben, aber Jesus ist nicht mehr physisch anwesend. Wir können auch völlig in die Irre geleitet werden. Wäre möglich. Das Mittel ist nicht mehr sehen, tasten oder durch die Sinne erfassen, sondern durch das Wort. Ich sage nicht, da passiert nichts Außergewöhnliches, verstehe mich jetzt bitte nicht wieder falsch. Kompakt will ich zusammenfassen. Wir können Gott gar nicht anders glauben und gehorchen, als dass wir seinem geschriebenen Wort glauben und gehorchen. So ist das. Deswegen treffen wir uns jeden Sonntag hier. Wir halten dieses Wort hoch. beim Glauben wachsen wollen. Oft sind wir in der Illusion, dass die Apostel in einer besonderen Weise gesegnet waren, weil sie ihn als auferstanden gesehen hatten. Aber Jesus sagt hier in diesem Text, dass es weitergeht und dass es ein genauso großer Segen ist, aufgrund des Wortes Gottes zu glauben, als durch eine Erfahrung überzeugt zu werden. Das sagt er doch hier, oder nicht? Die Gläubigen von heute sind nicht benachteiligt, weil sie Jesus nicht sehen. Sie sind vielmehr Empfänger seines anderen besonderen Segens. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Segen geht weiter. Wieso sagt er das so? Weil wir mit diesem Buch, mit der Bibel, ein besonderes Buch vor uns haben. In meiner Bibelschule haben sie mal ein Zitat gepostet, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber ich möchte euch nochmal nahe bringen. Die Bibel ist das einzige Buch, bei dem der Autor beim Lesen immer anwesend ist. Deshalb sollte unsere Haltung vor der Bibel auch immer anders sein als bei anderen Büchern. Jetzt leite ich über zu dem zweiten wichtigen Gedanken. Der Autor der Schrift ist wer? Der Heilige Geist. Die dritte Person der Gottheit. Und dieser Heilige Geist ist beim Lesen der Bibel immer gegenwärtig. Und er hilft uns, die Herrlichkeit des Christus darin zu sehen. Deswegen sind wir nicht benachteiligt. Und das ist das Zweite. Durch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes bewirkt Gott Glaube, besänftigt unseren Zweifel, führt uns wieder in Gewissheit. Wieso glauben wir eigentlich heute, obwohl wir Jesus und seine Wunden doch nicht gesehen haben, obwohl wir ihn nicht anfassen können? Eigentlich sind wir doch eher die sinnlichen Typen, die das als bestätigen bräuchten. Viele meiner Arbeitskollegen sagen, oh, beweis mir dies und jenes. Ich habe die Wunden noch nicht gesehen, ich habe ihn nicht betastet, ich habe Jesus noch nicht gesehen, aber ich bekenne wie Thomas, ich glaube, dass Jesus mein Herr ist und dass er Gott ist. Aufgrund dieses Buches. Wieso sind also die, die nicht sehen, gesegnet? Weil der Heilige Geist anstelle von Jesus gekommen ist. Jesus hat uns nicht als Waisen zurückgelassen. So hat er es auch seinen Jüngern vorher gesagt in dem Obersaal, bevor er ans Kreuz ging. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Und durch den Heiligen Geist tat er das. Ich möchte euch so sehr ermutigen. Wenn ihr über das Wirken des Heiligen Geistes etwas lernen wollt, dann fangt bitte nicht im ersten Korintherbrief an, wo Paulus Dinge korrigiert, sondern dann lest Johannes nochmal die Kapitel 14 bis 16. Da macht Jesus Aussagen über den Heiligen Geist, was sein Werk ist und was er tut und was er vorhat. Da lehrt Jesus selbst sehr deutlich, was das Werk des Heiligen Geistes sein wird in der Zeit, in der er nicht mehr auf der Erde ist. Nehmt euch ein Beispiel. Da sagt er zum Beispiel Folgendes. Johannes 16, Vers 8. Und wenn er gekommen ist und er redet vom Heiligen Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Das wird er tun. Und nur zur Erinnerung an uns, jetzt an Gemeindeleute, falls wir es vergessen haben oder nur auf die Welt von unserem Standpunkt heute als Christen schauen. Die Welt wird er überzeugen. Wir waren diese Welt. Wir. Wir wurden überführt von unserer Sünde und von der absoluten Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes und dass wir zu Recht vor einem Gericht stehen müssten. Wir wurden überzeugt. Durch unseren Intellekt? Niemals. Und das zu erkennen, ist das innere Wirken des Heiligen Geistes. Das ist das Übernatürliche. Hier reden wir wieder mal über die Herrlichkeit Gottes im Evangelium. Wie kommt eine Person zum festen, unerschütterlichen Glauben an das Evangelium, auch wenn er Jesus nicht sieht? Über die Jahrhunderte hat das Evangelium einer riesigen Menge von Leuten, die nicht wie die Apostel damals Jesus gesehen und gehört haben, den Weg zu einem festen Glauben verholfen. Wodurch war das möglich? Was die Grundlage? Gottes Wort und das innere Wirken des Heiligen Geistes. Das ist das Wunder. Ich möchte mit euch abschließend nochmal gucken, wie Johannes Calvin dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes verstanden hat. Wie können wir uns sicher sein, dass das Evangelium das Wort Gottes ist? Wie denn? Wie können wir sicher sein, dass nicht nur die historischen Ereignisse um das Evangelium wirklich geschehen sind, sondern dass die geistliche Bedeutung, die die Bibel diesen Ereignissen zuschreibt, auch wahr sind? Dass das Wort Gottes tatsächlich Wahrheit ist? Calvin schreibt Folgendes. Nicht erschrecken, ich habe euch das Zitat jetzt hier an der Wand. Ich gehe es ganz langsam, weil wir auch ziemlich am Ende der Predigt sind, ganz langsam mit euch durch. Ist ein bisschen viel Text, aber ich fand es wertvoll, das nochmal zu hören. Calvin schreibt Folgendes. Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist besser als alle Beweise. Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist besser als alle Beweise. Denn wie Gott selbst in seinem Wort der einzige vollgültige Zeuge von sich selber ist, so wird auch dieses Wort nicht eher im Menschenherzen Glauben finden, als bis es vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes versiegelt worden ist. Das sind sonst nur Buchstaben, versteht ihr? Wie viele lesen die Bibel und verstehen gar nichts? Wie viele studieren Theologie und verstehen eigentlich Tiefen überhaupt nicht? Bis es nicht vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes versiegelt worden ist. Denn derselbe Geist, der durch den Mund der Propheten gesprochen hat, der muss in unser Herz dringen, um uns die Gewissheit zu schenken. Derselbe Geist, der die Autoren inspiriert hat, diese Worte zu schreiben, der muss in uns es bewirken, dass wir Gewissheit haben, dass das Wort Gottes ist. Und die Gewissheit, dass sie treulich verkündet haben, was ihnen von Gott aufgetragen war. Weil das Herz von allerlei Zweifeln, siehe Thomas, umgetrieben wird, solange er es nicht erleuchtet hat. Der Heilige Geist es erleuchtet hat. Verstehen wir nochmal, was für ein Wunder es ist, dass wir zum Glauben gekommen sind? Na klar, findet das in unserer Lebensgeschichte statt, aber innerlich ist da so etwas Gewaltiges passiert, dass wir nur staunen und sagen, wow, was ist das für ein Gott, der uns überzeugt hat durch das innere Wirken des Heiligen Geistes. Wie gelangen wir zu der Überzeugung? Geschieht es durch den Geist? Ja. Deshalb sind wir als Gemeinde. Und dann noch ganz kurz, Calvin schreibt dann weiter, dass die Schrift von Gott kommt, das glauben wir, weil die Kraft des Geistes uns erleuchtet, nicht aber aufgrund des eigenen Urteils oder desjenigen anderer Leute. Es ist sehr persönlich, was da in uns passiert ist. Es ist ja gerade, als ob wir Gottes eigene Majestät hier erschauten. Und deshalb ist unsere Gewissheit unerschütterlich fest, stärker, als sie uns menschliches Urteil verleihen könnte. So halten wir dafür, dass die Schrift zwar durch den Dienst von Menschen, aber tatsächlich doch aus Gottes eigenem Munde zu uns kommt. Glückselig sind die, die nicht sehen, dennoch glauben, die das erlebt haben. Die Schrift und das innere Zeugnis des Heiligen Geistes, das uns von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt, fügt uns keine neuen Informationen hinzu, sondern so arbeitet Gott und schafft Glauben. Ich schließe ab mit 2. Korinther 4, Vers 6, der es nochmal zusammenfasst. Denn der Gott, der sprach, Rückblick auf die Schöpfung, aus Finsternis leuchte Licht, diese Kraft, der Gott das Universum zum Leben erweckte, der ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis, was? Der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben, weil sie das hier erlebt haben. Die Majestät Gottes selber geistig sehen durch das innere Licht des Heiligen Geistes, das ist mehr als jeder äußere Beweis. Mit anderen Worten, wir werden durch den Geist befähigt, das zu sehen, was das Evangelium, das Wort Gottes wirklich beinhaltet, nämlich ein wahrhaftiges Licht, eine wahrhaftige Herrlichkeit. Und beides ist göttlich und beides führt uns zu dem Bekenntnis, Jesus, mein Herr und mein Gott. Jesus, ich danke dir, dass du uns mit hineinnimmst in diese Geschichte damals und dass dein Wort uns erklärt, wie du wirkst. Ja, wir sehen dich nicht, aber wir haben die feste Überzeugung, dass du da bist, dass du nicht gelogen hast und dass du niemanden verlierst, den der Vater dir gegeben hat. Wir danken dir für das innere Zeugnis deines Geistes, für dein geschriebenes Wort. Und wir bekennen, dass du unser Gott bist